Der Frauenservice der Stadt Wien, MA57 und ich begrüßen Sie zu einer weiteren halben Stunde mit einer feministischen Frau und einem Rundgang durch ihr Leben und ihre Erfahrungen. Willkommen, Susanne Riegler.
Hallo.
Susi, du bist Fernsehjournalistin, Filmemacherin. Du bist jetzt seit 40 Jahren oder mehr als freie Journalistin tätig. Zuerst als investigative Journalistin, Stunde 1 bei Basta, Extrablatt, Stern, später bei der Wienerin und dem Forum für feministische Gangarten. Ich kann mich noch gut erinnern, 86, eine der ersten Geschichten, ich glaube in Basta geschrieben, über die merkwürdigen Machenschaften des Kardinal Grohr zum Thema Homosexualität. Damals hat sich noch niemand getraut, auf diese Geschichte aufzuspringen.
Genau.
Seit 1994 TV-Journalistin, eben unter anderem beim ORF für Sendungen wie Willkommen Österreich, Schöner Leben, Heute Leben, das jetzt Studio 2 heißt. Du hast einen vielbeachteten Film gemacht zum Thema Schwangerschaftsabbruch, Der lange Arm der Kaiserin. Du hast eine Filmdokumentation zu 40 Jahre Frauenhäuser in Österreich gedreht. Du warst Referentin des feministischen Grundstudiums am Rosa-Mayreder-Kolleg und Lehrbeauftragte am Institut für Publizistik der Uni Wien. Du hast Bücher geschrieben, zum Beispiel Das Theater mit dem Gendern. Darüber werden wir uns vielleicht noch unterhalten und reden. Aber reden wir zuerst mal über den Feminismus. Was ist das für dich?
Also Feminismus ist für mich, also als allererstes natürlich einmal ein politischer Standpunkt. Dann sehe ich es auch irgendwie so als Handlungsanleitung. Und ich sehe es irgendwie auch als etwas, also als ein ganz wichtiges Werkzeug, um Zusammenhänge und politische Situationen und überhaupt politische Lagen zu analysieren. Und für mich, warum ich sage auch Handlungsanleitung, ist Feminismus auch so wichtig geworden, weil er mir geholfen hat, zu sehen, dass bei ganz gewissen Sachen, wo ich nicht weiterkomme, wo ich sehe, da bin ich Zweite gegenüber Männern, da draufgekommen bin, dank des Feminismus, dass da nicht ich schuld bin, sondern dass das systemisch ist. Also er war mir echt so eine ganz wichtige Erklärungshilfe und das ist er mir eigentlich auch heute noch, weil man könnte angesichts der Situation und der politischen Lagen ja ohnmächtig werden, weil man sich denkt, da kann man nichts tun. Ich denke mal, genau das, was eben der Feminismus bietet an Forderungen, an Aussichten, hilft mir, dass ich mir denke, ja, da muss man weitermachen, das braucht's und ich habe ein Tool und dieses Tool, wenn ich das anwende und viele andere, kann was verändern, weil der Feminismus ist eine unglaublich gesellschaftsverändernde Kraft. Das hilft mir eigentlich sehr stark durchs Leben.
Feminismus ist ja grundlegend einmal gleiche Rechte für alle, wenn man es ernst nimmt. Wie kann es das sein, dass dann eine Frauenministerin sagt, der Feminismus, das ist nichts für Sie, weil das ist etwas Trennendes. Wie kommt es zu solchen Einschätzungen? Was glaubst du?
Also ich glaube, weil eben der Feminismus sehr, sehr stark ist, das riecht ja das Patriarchat förmlich. Es hat so viel verändert. Ich glaube, keine Bewegung hat in kurzer Zeit so viel getan. Deshalb haben wir auch oder mussten wir auch erleben, dass der Feminismus eigentlich sehr schlecht geredet wurde. Also Feminismus ist mittlerweile sowas von negativ konnotiert und es gab ja auch sehr bald schon nach der zweiten Frauenbewegung in den 1980er Jahren schon einmal der erste Backlash. Ja. Diese negative Konnotation hat, glaube ich, wirklich dazu geführt, das sieht man bei Jungen genauso wie bei konservativen Frauen, bürgerlichen Frauen, die finden, na, das braucht man nicht. Also das ist irgendwie, da sind die Radikalen und wir haben es aber so arg geschafft. Ja. Und ich glaube, das ist dieses, was sie meint, Trennende. Ja. Sie will sich damit nicht anpatzen, weil das ist ja irgendwie was Umstürzlerisches, was irgendwie ganz pfui. Also das ist sozusagen für mich die Erklärung.
Du hast die bürgerlichen Frauen angesprochen. Dabei gab es natürlich bei den bürgerlichen Frauen, auch im politischen Sektor, Frauen, die wirklich viel gemacht haben und die für die Frauen sich eingesetzt haben, dass die bessere Arbeitsbedingungen haben, bessere Lohnverhältnisse, dass das mit der Gesundheit weitergeht. Katholische Frauenbewegung, die sind sehr aktiv, finde ich. Und jetzt sehe ich schon so eine junge bürgerliche Gruppe von Frauen, die gehen dieser Diffamierung auf den Leim. Was kann man dagegen tun?
Ich glaube, das hängt sehr stark mit dem Neoliberalismus zusammen. Also ich beobachte nämlich, dass der Neoliberalismus Gift für den Feminismus ist, weil was der nämlich geschafft hat, der hat sich Begriffe angeeignet, wie zum Beispiel Selbstbestimmung. Die hat der regelrecht gekapert, aber dann ins Gegenteil verkehrt. Also nur jetzt ein Beispiel. Wir reden jetzt so wahnsinnig viel von Selbstbestimmung. Also ja, man kann selbstbestimmt seinen Leihmutter sein, man kann selbstbestimmt in der Prostitution seinen Körper verkaufen. Das hat alles mit Selbstbestimmung jetzt zu tun. Die Frauen haben für eine Selbstbestimmung gekämpft, wie zum Beispiel beim Schwangerschaftsabbruch. Ja? Eine Selbstbestimmung in dem Sinne, dass sie sagen, nein, unser Körper ist kein Ort, wo der Staat seine Interessen austragen kann. Ja? Also nämlich, dass er sagt, du musst jetzt gebären, weil ich brauche für die Armee die Kinder, ich brauche es für das Pensionssystem. Die Frauen haben gesagt, nein, das entscheiden wir selbst. Ja? Der Neoliberalismus ist hergegangen, hat es dann sozusagen als Bevormundung des Staates, also was die Frauen so als Paternalismus kritisiert haben am Staat, hat dann der Neoliberalismus gesehen so irgendwie als, aha, niemand braucht sich bevormunden lassen und hat das irgendwie recht hübsch umgemünzt, dass man sozusagen jetzt frei und selbstbestimmt entscheidet, wenn man sozusagen frei von staatlichen und politischen Eingriffen sozusagen was tun kann. Ja? Und plötzlich können wir uns sozusagen frei entscheiden, uns ausbeuten zu lassen, uns so viel zu arbeiten, dass wir dann ein Burnout haben und so. Ich glaube, diese Schönrederei und diese Umkehrung von eigentlich wirklich uralten Analysen und Begriffen lasst einem, wenn man da nicht noch einen Schritt weiter denkt, echt dem Ganzen auf den Leim gehen.
Das Patriarchat hält sich recht hartnäckig in Österreich, ist mein Eindruck. Teilst du das? Und wenn ja, warum ist das so?
Also den Eindruck teile ich total. Das Witzige ist allerdings dabei, dass wir das Wort und den Begriff eigentlich ziemlich aus dem Wortschatz getilgt haben. Also ich höre das eigentlich relativ selten, wenn ich jetzt Medienberichte mir anschaue, sei es jetzt Printmedien oder elektronische Medien. Also das ist auch so ein Wort, das verwendet man nicht, weil das ist altmodisch und das braucht man nicht. Das ist schon einmal ein Punkt, wenn man etwas wegredet und es ist nicht da, dann glaubt man auch, es gibt es nicht. Also braucht man auch nichts dagegen tun. Ja? Das Zweite ist, warum ich glaube, dass bei uns das Patriarchat sehr hartnäckig ist, weil die Strukturen ja wirklich auch noch so sind. Ich meine, wir haben so richtig patriarchale Institutionen wie die Kirche, die noch immer sehr präsent ist. Wir haben aber auch in der Politik an sich sehr patriarchale Institutionen. Also irgendwie kommt mir das schon vor, dass es egal bei welchen Parteien, selbst leider bei der SPÖ, die angetreten ist, dass man sagt, okay, wir machen Quoten in unseren politischen Funktionsstrukturen, aber sie haben es auch nicht wirklich geschafft. Man sieht ja das am Beispiel Randy Wagner, dass noch immer die Männer da das Sagen haben und den Frauen regelrecht madig machen, wenn sie vorne an der Spitze sind. Das sind so patriarchale Allüren und so klassische Sexismen, die schon immer und ewig vorhanden sind und es auch die Frauen da drinnen nicht geschafft haben, mit diesen Dingen aufzuräumen.
Kann das auch einen ökonomischen Grund haben? Ich meine, der Kuchen wird derzeit nach Corona-Krise wirtschaftlich wieder ein bisschen kleiner und der Kampf um die Kuchenstücke wird härter. Und mein Eindruck ist ja, viele Frauen wollen sich in dieses harte Spiel nicht involvieren. Dann gewinnen aber immer die Männer.
Ja, genau. Also das sehe ich auch so, ganz genau. Das dürfte so sein. Das Zweite ist, dass man ja auch sieht jetzt, dass die Frauen ja wirklich die Verliererinnen sind. Also das sieht man ja jetzt gerade, was die Arbeitsplatzsituation anschaut. Es ist eindeutig, sieht man wieder ein Zurückdrängen in die zugedachten Lebensmodelle, wie daheim sein und auf die Kinder zu schauen. Aber das ist ja jetzt ganz praktisch. Die Kindergärten sperren zu, also bleibt ja eh nichts anderes übrig. Und das bleibt wieder bei den Frauen. Ja. Und ich glaube, und ich habe auch leise das Gefühl, dass Frauen, Menschen, die merken, es wird da draußen eisig und es wird schwierig, man neigt ja dazu, so sich in so einen Konkon zurückzuziehen, also sich so einzulullen. Dieser Effekt führt natürlich auch dazu, dass Frauen wieder weg sind vom Arbeitsmarkt, vom Geschehen, vom politischen Geschehen. All das zusammenkommend erleben wir jetzt aber schon ziemlich im Backlash.
Ist das nicht auch so eine Angewohnheit von Frauen, das so einzurahmen, dass diese Corona-Krise jetzt was Negatives ist? Man könnte auch sagen, das ist jetzt viel besser, weil ich muss nicht in diese Bürostrukturen und ständig erklärt mir irgendjemand, wie es lang geht und ständig schafft mir jemand was an, sondern ich habe einfach mehr Freiheit. Reden wir diese Schlechterstellung uns nicht herbei? Wäre das auch ein Ansatz, wo man sagen könnte, wir könnten es einfach auch positiv besetzen?
Man muss halt nur immer mitdenken, dass es auch damit zusammenhängt, ob ich jetzt eine schöne große Wohnung habe, wo ich jetzt den Platz habe, um daheim wirklich gut und geräumig zu arbeiten, oder ob ich jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mir mit meinem Partner, weil der vielleicht auch daheim ist, dann irgendwie das teilen muss und wir müssen uns dann überlegen, wie tun wir uns nicht gegenseitig reinreden und die Kinder vielleicht auch noch daneben. Man muss da auch sozusagen die Klasse, die soziale Schichtung auch mitdenken. Wenn ich es komfortabler habe, dann könnte ich mir das schon auch überlegen. Ja? Aber ich glaube jetzt aufgrund der Einkommenssituation von Frauen, dass eher weniger Frauen sozusagen diese freie, selbstbestimmte Entscheidung treffen können und sagen, oh super, ich bleib daheim und sitze vielleicht auch sogar im Garten beim Arbeiten mit dem Laptop und so.
Gleich ein guter Übergang. Du bist ja den größten Teil deines Lebens freie Journalistin gewesen. Was gab dir das für Freiheiten und was war daran eher hinderlich, anstrengend, weil man muss ja ständig sich um die Aufträge kümmern, dass was reinkommt, Pro und Contra?
Das Pro, das ging davon aus, dass ich sozusagen eine idealistische Vorstellung hatte, dass man, wenn man sich nicht anstellen lässt und wenn man frei bleibt, dass man auf die Art und Weise eben nicht abhängig ist von jemandem und sich nicht reinreden lassen muss von Herausgebern und Medieneigentümern. Und wenn mir die Geschichte nicht durchgehen lassen, dann gehe ich halt woanders hin. Ja? Also das war für mich sozusagen wirklich so eine klassische Vorstellung, die ich in gewisser Weise aber dann auch durchgehalten habe, weil es ist auch so eine Eigenschaft, wie man selbst tickt. Wenn man selbst immer darauf schauen möchte, dass man unabhängig ist, und dann ist einem das genauso viel wert wie jemandem anderen, umgekehrt eine Absicherung und eine abgesicherte Position. Ich glaube, das muss man irgendwie individuell.
Trotzdem hat Unabhängigkeit oft einen Preis.
Das hat genau den Preis, dass es schwieriger ist. Man muss immer da sein, immer hellhörig sein. Wo kann ich was unterbringen? Wo gibt es eine Geschichte aufzuschnappen? Wo gibt es was zu tun? Und es hat auch einkommensmäßig, ist es längst nicht so regelmäßig. Also ich habe auch Monate, wo ich ganz wenig verdiene. Ich habe dann ist wieder mehr. Aber mir war das immer so wichtig, wie halt jemand anderen, weiß ich nicht, ein tolles Auto wichtig ist. Es hat den Preis halt, ja.
Du bist ja schon sehr lange im Geschäft. Du hast natürlich einen unglaublich guten Ruf, weil du viel arbeitest, genau arbeitest, gut arbeitest, journalistisch fantastisch arbeitest. Wie wichtig ist Ruf für Journalistinnen und für Frauen allgemein?
Das hat mir, sagen wir gerade beim ORF, schon geholfen, weil der ORF ist für mich so ein Standbein, ein wichtiges, wo ich sozusagen auch meine regelmäßigen Fixkosten verdienen kann. Ja? Nichtsdestotrotz kommt zu diesem Ruf aber auch ein Ruf, der wiederum gefährlich sein kann. Das ist nämlich der Ruf, zum Beispiel Feministin zu sein. Und ich erlebe das ja sehr oft bei Kollegen, dass die dann sagen, ja, aber bei der muss man aufpassen, dass das nicht wieder so diesen feministischen Drall kriegt. Und dieser Ruf ist natürlich, der kann belastend sein. Das lernt man auch mit der Zeit, man wird älter und denkt sich, ja, kenne ich schon, red's nur. Ich werde trotzdem versuchen, auf eine sachte Weise diese, meine feministische Haltung, wenn es sein muss, und dieser Blick, es ist ein ganz wichtiger Blick auch, der wird von Männern vergessen, einzubringen.
Bei mir ist das lieber, es sagt jemand über dich, du, die macht so nette Geschichten. Es lohnt sich schon.
Na, ja? Genau, ja.
Hat einen Preis, bin ich ganz bei dir. So eine Haltung, wie du sie jetzt geschildert hast, die fällt ja nicht vom Himmel. Wie kam es dazu bei dir? Gab es da so eine Entwicklung oder ein Erlebnis, das dich besonders geprägt hat?
Ein Erlebnis gab es nicht, aber was, glaube ich, mich wirklich sehr geprägt hat, ich hatte Eltern, die den Austrofaschismus erlebt haben, die eine ganz große Arbeitslosigkeit in den 30er Jahren und Armut erlebt haben, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die den Faschismus erlebt haben. Und ich bin irgendwie noch so aufgewachsen, dass die ständig davon erzählt haben. Jeder hat von irgendwo was erzählt, wie das damals im Austrofaschismus war, wie das war. Und das waren so wirklich prägende Erzählungen für mich. Ich habe das so lebhaft vor mir. Ja? Deshalb habe ich, wenn ich so rechte Ideologien irgendwo nur rieche, eigentlich eine panische Angst, weil die haben das ja auch so anschaulich erzählt, wie die agiert haben, also Faschisten und Nationalsozialisten. Ich bin wahnsinnig vorsichtig, ich habe sogar Angst eigentlich, wenn ich so Entwicklungen, die wir jetzt ja auch in Europa spüren und haben. Also das hat mich wahnsinnig geprägt, und da hat natürlich auch diese Rolle der Frauen durch das, was meine Mutter auch erlebt hat, dass Frauen, sei es jetzt im Austrofaschismus oder im Nationalsozialismus, die waren ja nur zurückgedrängt auf Mutterrolle und auf Funktionieren. Die hätte so gern eine selbstständige Existenz aufgebaut und das ging nicht, weil sie kam aus einer Arbeiterschichtsfamilie, sie musste heiraten, um versorgt zu sein, hat zwar gearbeitet, aber das war wenig. Und diese Sehnsucht meiner Mutter, die hat fast 90 Jahre lang gedauert, dass sie so gern unabhängig gewesen wäre. Und das hat es dann irgendwie so sehr stark auf mich projiziert und hat alles getan, damit ich das bekomme, was sie so gern gehabt hätte. Eine Bildung, unbedingt selbstständig sein zu können und nicht um versorgt zu sein, heiraten zu müssen, das war ja sowas von wichtig. Mit dieser Zufriedenheit, dass ich das eigentlich irgendwie halbwegs geschafft habe, ist sie dann eigentlich auch gestorben vor 2 Jahren. Diese Projektion ihrerseits auf mich, ihre Wünsche und so, das hat mich, glaube ich, positiv geprägt. Also das war jetzt nicht belastend, sondern hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
Also ich komme ja aus einer ganz ähnlichen Entwicklung heraus. Meine Mutter zum Beispiel, die hatte nur 8 Jahre Volksschule, die wäre aber wahnsinnig gern in der Schule gegangen. Und meine Eltern haben dann gesagt, na, wenn wir mal Kinder haben, dann soll das Kind ins Gymnasium gehen.
Genau.
Wenn sie es schafft.
Ja, genau. Ja? Das ist interessant, meine Mutter hat auch nur 8 Jahre Volksschule gehabt, das gab es damals. Ja?
Gott sei Dank ist es ja jetzt in vielen Familien anders, für viele junge Frauen besser geworden. Aber ich denke mir trotzdem, ist es wirklich besser? Ja, es ist ökonomisch besser. Die Möglichkeiten sind größer, aber die Behinderungen sind auch mehr. Weil mich hat kein Mensch behindert. Die Family hat gesagt, mach, wenn du es schaffst, großartig.
Ah ja, du meinst die Erwartungen und so, die dann gesetzt werden in junge Frauen, ja?
Also jetzt muss man als Frau ganz vielen Dingen genügen. Man muss erst einmal studieren, dann muss man einen Auslandsaufenthalt haben, dann muss man gut ausschauen, dann muss man 10 Praktika machen, dann muss man schlank sein, dann muss man rhetorisch gewieft sein, dann muss man die ganzen Strategien durchschauen, dann muss man das richtig framen. Ich finde, das ist ein irrsinniger Druck.
Nein, das ist vollkommen richtig. Ja.
Hast du Vorbilder?
Nein, ich habe mir eigentlich nie wirklich Vorbilder überlegt. Es gibt Menschen, die ich schätze, wie sie arbeiten, journalistisch oder so. Ich weiß, eines meiner frühen Vorbilder war der Wallraff, kann ich mich noch erinnern. Das hat mich auch zum investigativen Journalismus länger dort sein lassen. Aber jetzt so Vorbilder, wo ich mir denke, so möchte ich auch sein, eigentlich nicht, weil da sehe ich mich viel zu bunt, dass ich da irgendwo hineinpassen würde.
Hat der Feminismus eine Perspektive?
Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Der Feminismus jetzt, dieser, von dem wir ja jetzt reden, eigentlich seit der zweiten Frauenbewegung, der ist ja noch nicht so alt, ja. Der ist jung, ja, und der ist wahnsinnig ausbaufähig. Ich glaube, wir sind ja gerade in einer Situation, wo wir wissen, wir brauchen eine Gesellschaftsveränderung, ja, weil sonst der Fahrt dieser Planet sozusagen dreht das Licht ab, ja. Also, ich meine, das brauchen wir jetzt gar nicht, glaube ich, weiter erläutern. Und ich glaube, ein arger Schaden, womit wir herumrennen, ist eben das Patriarchat, diese Hierarchien, diese Sexismen, also sozusagen diese Unterdrückungsformen, die dieses Patriarchat seit Jahrtausenden der Erde auferlegen. Sei es jetzt den Menschen, den Frauen, der Natur, dem Ganzen. Ja? Und ich glaube, der Feminismus hat ja derartig viele Forderungen, wo die Möglichkeit besteht, mit sehr vielen Inhalten Koalitionen einzugehen. Also der Feminismus, der kann gleichzeitig mit Umweltorganisationen koalieren, der kann mit Friedensaktivisten koalieren. Also er hat ein sehr breites Feld und bleibt aber immer da. Ja? Weil wenn es nur Einzelinteressen, was wir ja irgendwie so Initiativen erleben, dort eine Initiative, da eine Initiative, die gibt es zurzeit, dann gibt es das nimmer mehr. Und dann, der Feminismus bleibt da und entwickelt aber durch diese Koalitionen immer, hilft, was weiterzuentwickeln. Und das andere ist, dass wir als Frauen, uns kann man nicht isolieren, weil wir sind überall. Wir haben zwar jetzt unter Anführungszeichen das Handicap, dass wir Brüder, Ehemänner, Söhne haben, mit denen wir zusammenarbeiten und uns jetzt nicht sozusagen in Frontstellung begeben, aber das hilft uns auch, Strategien zu entwickeln, das hat uns geholfen, Strategien zu entwickeln, nämlich die auch zu überzeugen, Überzeugungsarbeit zu leisten, die mitzunehmen, die aufzuklären. Dadurch, wir da überall sind, kann man uns nicht ghettoisieren und wir bringen auf diese Art und Weise auch was weiter. Also wir haben so viele Strategien. Darum wird es nicht zu einem Umsturz kommen, von dem da irgendwelche Rechten immer Angst haben, die Feministinnen stürzen es um. Ich glaube, es wird eher zu einer Transformation kommen. An die glaube ich wirklich. Also wenn wir uns nur nicht klar kriegen lassen, ja, er arbeitet nicht immer sichtbar, der Feminismus, aber ich glaube, es ist die einzige Chance, auch diese Welt zu retten. Es ist ein Modell, das die Welt besser machen kann.
Ich finde deinen Enthusiasmus extrem ansteckend, wunderbar. Was willst du noch alles machen in diese Richtung, nach deinem schon jetzt langjährigen Einsatz?
Ich entwickle mich immer mehr, dass ich halt so Filme mache. Also ich versuche auch, also sozusagen auch mit Themen zu arbeiten, die mit denen andere nicht arbeiten oder über die andere nicht arbeiten. Und das andere ist, ich habe mir auch immer die Zeit genommen, feministische Projekte zu entwickeln, bei Initiativen dabei zu sein. Das geht natürlich als unabhängige Journalistin besser. Diese Zeit möchte ich mir auch nehmen. Also ich möchte, weil ich eben glaube, es erfrischt mich und es hält mich jung, wenn ich weiter tue, weiter kreativ, kämpferisch unterwegs bin. Ja, es ist wurscht, ob im Film oder als Aktivistin.
Auf diesem Weg wünsche ich dir viel Erfolg, nämlich im Sinne von uns allen. Vielen Dank, Susi Riegler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns wie immer unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcast. Noch eine schöne Woche. Danke nochmal, Susi.
Danke.